NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der dritten von 6 Folgen des Romans Das Fest von Lucy Fricke, gelesen von Bettina Hoppe. Der 50. Geburtstag verläuft für Jakob anders als gedacht. Eigentlich wollte er sich verkriechen und dieses Ereignis, das er als Abgrund empfindet, vorbeiziehen lassen. Aber dann kommt seine alte Freundin Ellen, die einzige, mit der er in den vergangenen Jahren regelmäßig Kontakt hatte, und bringt Champagner. Etwas beschwipst springt er im Freibad vom Fünferturm, um dem 10-jährigen Sohn seiner ehemaligen Liebe Inken zu imponieren, die er dort trifft. Dabei schlägt er sich einen Zahn aus. Notdürftig behandelt von Inkens jetzigem Partner, einem Zahnarzt, trifft er vor dessen Praxis auf einen alten Freund, Georg. Mit ihm teilte er sich in jungen Jahren nicht nur die Wohnung, sondern auch ambitionierte Filmprojekte. Beide waren aufstrebende Regietalente. Aber dann hatte Georg einen schweren Unfall, an dem Jakob sich bis heute schuldig fühlt. Jakob übernahm das gemeinsame Projekt und wurde damit berühmt. Georg wanderte nach seiner Genesung nach Thailand aus. Sie haben sich seit 22 Jahren nicht mehr gesehen.
Jakob sagte, er habe immer wieder versucht, ihn zu erreichen. Doch die Telefonnummer war gesperrt, die E-Mails kamen zurück. Schließlich habe er ihm in jeder Rede und jedem Interview gedankt, in der Hoffnung, dass er es hörte. Keine unbegründete Hoffnung, wie Georg jetzt bestätigte. Trotzdem sei es Jakob gewesen, der den Erfolg gehabt habe, nicht er. Da habe Jakob noch so viele Reden schwingen können. Andererseits, wer wolle schon Erfolg? Ihm müsse er damit jetzt nicht kommen, schon klar, Jakob habe ihn schließlich gehabt. Aber für ihn selbst sei diese Art von Erfolg nicht das Richtige. Das habe er damals vielleicht noch nicht umfänglich verstanden, aber inzwischen wisse er das sehr genau. Die ständige Angst zu versagen, zu enttäuschen, den Erwartungen nicht gerecht zu werden. Erfolg, der anhaltende, nicht der überraschende, entstehe überhaupt nur aus der Angst zu scheitern. Das sei nie sein Traum gewesen, sagte er. Aber deiner war es, Jakob. Du hast es weniger raushängen lassen als andere, aber vom ersten Tag an wolltest du gewinnen. Und dafür bist du, wenn nicht über Leichen, doch zumindest über Halbtote gegangen. Über einen zumindest. Jakob betrachtete die Wirtin, wie sie mit ihren restlichen blondierten Haaren und von Altersflecken überzogenen Händen auf einem Hocker hinter dem Zapfhahn dämmerte. Man hätte sie für einen Teil der Einrichtung halten, ihr ein Trauerband über die Schulter legen können. Es war kein Traum, sagte er. Es war Notwehr. Er habe es allen zeigen wollen, vor allem seinem Vater, der immer nur gesagt habe, dass er nichts tauge. Ausgerechnet sein Vater, der nach und nach all seinen Ehrgeiz versoffen hatte. Es habe damals nur einen Menschen gegeben, der an ihn geglaubt habe. Anne, seine Sozialpädagogin, und die sei dafür bezahlt worden, an Leute wie ihn zu glauben. Ja, er habe den Erfolg gewollt, und zwar öffentlichen, sichtbaren Erfolg. Jakob wollte, dass der Vater den ungeliebten Sohn in seinem gottverdammten Fernseher sah. Georg sah Jakob still beim Rauchen zu. Es hatte sich nichts geändert. Noch immer brauchte Jakob eine Zigarette, um seine Gedanken zu Ende zu führen, als könnte er nur denken, wenn er rauchte. Früher hatte er 30 Mal 7 Minuten nachgedacht, machte 210 Minuten Gedanken am Tag. Das war, wie Georg fand, üppig. Heute war es offensichtlich weniger. Aber Rache, sagte Jakob, sei keine lebenslange Motivation. Als sein dritter Film Premiere gehabt habe, sei er nicht einmal mehr hingegangen, habe sich krankschreiben lassen. Wie eine Maschine habe er sich irgendwann gefühlt, als ob es nur noch darum ginge, das Niveau zu halten, und zwar das der Zuschauerzahlen, nicht das der Filme. Er habe vergessen gehabt, warum er das alles eigentlich machte, was irgendwann mal die Idee gewesen sei, das Ziel, das Wesentliche. »Hat denn dein Vater jemals reagiert?«, wollte Georg wissen. »Ja«, sagte Jakob. »Einmal hat er angerufen und mir gratuliert. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm Geld leihen könne.« Sie tranken stumm aus ihren Gläsern. »Weißt du«, sagte Jakob, »ich weiß einfach nicht, was man macht, wie es weitergeht, wenn das Wichtigste im Leben nicht mehr das Wichtigste ist.« Er riss kleine Stücke von seinem Bierdeckel ab und schichtete sie zu einem Häufchen neben dem Aschenbecher. Nicht gut, fand Georg. Überhaupt nicht gut. Er hatte nicht erwartet, Jakob in so jämmerlicher Verfassung anzutreffen. Was er noch weniger erwartet hatte, war die Tatsache, dass es ihm das Herz zerriss. »Und dein Privatleben?«, fragte Georg knapp. Und Jakob verstand nicht, was er meinte. Das Wichtigste, Jakob, das ist bei manchen Menschen das Privatleben. Familie, Hobbys, solche Sachen. Hobbys? Was ist denn zum Beispiel mit Ellen? Wie kommst du denn jetzt darauf? Weil da schon jeder drauf gekommen ist. Ihr wart eigentlich das perfekte Paar. Wir waren Freunde, sind wir immer noch. Ihr wart so albern. Manchmal musstet ihr euch nur angucken und habt einen Lachkrampf bekommen. Witze, die außer euch beiden niemand verstanden hat, die übrigens auch keiner lustig fand. Wir kennen uns halt gut. Und du hast nie daran gedacht? An mehr? Jakob drückte seine Zigarette aus und starrte einen Moment ins Leere. Am Anfang mal, als wir uns kennengelernt haben, ja. Und später nochmal, ganz kurz. Ist lange her. Aber Ellen, die hatte ja auch immer irgendwen. Wundert mich nicht. Wobei, wenn es bloß irgendwer ist, den man hat, dann ist man meistens besser allein. Sie steht offenbar auf alte, verheiratete Männer. Dann heiratet doch, schlug Georg vor. Sehr witzig. Irgendwann sollte man eh heiraten. Je später, desto besser natürlich, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Aber das macht dann alles leichter. Und wenn du mich fragst, so langsam ist es spät genug? Klar, Rente, Pflege, Sterben, das ist schon gut dann. Mit diesen Worten würde ich ihr das jetzt nicht unbedingt vorschlagen. Jakob trank einen Schluck Bier, nickte sehr langsam und wechselte das Thema. Was nun eigentlich aus Georgs Leben geworden sei? Endlich, sagte der. Ich hatte schon befürchtet, es würde wieder nur um dich gehen heute. Georg erzählte, dass er in Thailand lebe, wo er am Andaman Golf ein kleines Hotel betreibe, ein paar Bungalows nur. Seinem Mann gehöre die dazugehörige Tauchschule. Er selbst könne seit dem Unfall allenfalls noch schnorcheln. In der Reha-Klinik hatte er sich in einen Pfleger verliebt. Hätte er nicht so lange Zeit dort bleiben müssen und sich nicht so bitter verraten gefühlt, wäre dieses Klischee niemals eine ernsthafte Option gewesen. Jakob bekam langsam den Eindruck, allein Krankheiten und Unfälle wären der Weg zum Glück oder, korrigierte er sich selbst, zumindest zu einer Liebesbeziehung. Das waren schließlich zwei verschiedene Dinge, zwei sehr verschiedene sogar. Aber einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Liebe, den konnte er am heutigen Tag auf jeden Fall ausmachen. Schwäche, sagte Georg, nicht Krankheit. Man verliebt sich in andere, wenn sie Schwäche zeigen. Nicht zu viel, nicht so eine selbstmitleidige Schwäche, das geht natürlich gar nicht. Eher eine kleine kämpferische Verwundbarkeit. Ja, das ist sexy. Jakob sah auf und hatte den Eindruck, als würde sich zuerst ihr Schatten und dann die Wirtin selbst erheben. Sie lehnte sich zum Hahn herüber und zapfte ihnen ungefragt zwei neue Bier. Affenhitze heute, sagte sie, als sie die Gläser vor ihnen abstellte. Und das im September, fügte Jakob hinzu. Ist mir egal wann, aber diese Hitze, nee. Mit einem Stöhnen, das auch ein Schimpfen hätte sein können, fiel sie zurück auf ihren Hocker, während Georg ihr noch ein Danke hinterher schickte. »Hast du dir damals eigentlich was gewünscht?«, fragte Jakob. Georg saugte die Schaumkrone seines Bieres weg, sah ihn an und schüttelte fragend den Kopf. »Du hast sie doch gesehen, die Sternschnuppe, oder?« »Ja, Georg hatte sie gesehen. Sehr, sehr lange. Er hatte sie sogar noch gesehen, als er aus dem Koma erwachte.« Fast hätte er sich selbst wie eine gefühlt. »Und?«, fragte Jakob wieder. »Was hast du dir gewünscht?« »Kann ich nicht sagen.« »Hat es sich erfüllt?« »Ja«, gab Georg zu, »irgendwie schon, aber anders.« »Was hast du dir gewünscht?« Seit langer Zeit mal wieder hatte sich Jakob festgebissen in ein Gespräch und Georg wusste, was das bedeutete. Er würde hier nicht rauskommen ohne eine Antwort. Jakob konnte noch genauso impertinent sein wie früher. »Sag schon!« Und Georg sagte, »einen Oscar.« Jakob nahm einen großen Schluck von seinem Bier, bevor er es schaffte, ihm ins Gesicht zu sehen. Zu seiner Überraschung lächelte Georg. Es war ein seltsam wehmütiges Lächeln. Und dann sagte er, »der Pfleger, der, in den ich mich verliebt habe, mein heutiger Ehemann, er heißt Oscar, aber mit K.« »Du machst Witze. Die schlechtesten Witze macht immer noch das Leben.« Jakob lachte, mit geschlossenen Lippen jetzt, was seinem Lachen einen leicht verklemmten Ton verlieh. »Und was hast du dir gewünscht?«, fragte Georg. »Nichts. Ich kam nicht dazu. Dein Sturz war schneller als mein Wunsch.« Er log. Er log direkt in sein Bierglas. Und Georg wusste das. Jakob war der schlechteste Lügner, den er je gesehen hatte. Man musste in solchen Fällen nur abwarten, nicht sagen, nicht fragen, einfach nur warten, bis Jakob mit seiner Lüge nicht mehr leben konnte. Georg blickte auf seine Uhr. Es dauerte exakt 65 Sekunden. »Regie machen«, sagte Jakob. »Das war mein Wunsch.« Daran war, wie sie beide fanden, leider gar nichts komisch. Es bestätigte nur einmal mehr, dass das, was man sich am meisten wünschte, nicht das war, was man am meisten brauchte. »Ich habe es mir gewünscht, und in der nächsten Sekunde sah ich dich fallen.« Georg nahm sich eine von Jakobs Zigaretten, obwohl er schon seit 22 Jahren nicht mehr rauchte, zumindest kein Tabak. Als hoffte er, so die Zeit zurückdrehen zu können. Von Jakob ließ er sich Feuer geben, nahm den ersten Zug, der miserabel schmeckte, und sagte, »Du weißt schon, dass das Quatsch ist mit den Sternschnuppen, oder?« Jakob schloss die Augen, wischte mit der Hand über seine Lider und schluckte trocken, viermal nacheinander. Manchmal funktionierte es, manchmal ließen sich die Tränen hinunterschlucken, aber eben nicht immer. »Er wisse auch nicht, was das sei«, sagte Jakob. »Immer, wenn er Alkohol trinke, müsse er heulen. Das sei früher anders gewesen.« Die Wirtin schob ihm stumm eine Rolle Küchenpapier über den Tresen, bedruckt mit tanzenden Bären. Er riss sich einen Streifen ab. »Das sind die Hormone«, sagte Georg. »Die Wechseljahre bei Männern werden konsequent unterschätzt, eigentlich komplett ignoriert. Als würden wir nicht auch leiden«, sagte er. »Mit jedem Tag verlieren wir mehr und mehr Testosteron. Das geht nicht spurlos an uns vorbei. Einfach rauslassen, Jakob.« In enger Umarmung saßen sie auf den Hockern. Jakobs Oberkörper hörte nicht auf zu zittern, während Georg ihm beruhigend über die Schulter strich. Er hatte ihn noch nie weinen sehen. Zum Weinen waren sie damals zu jung gewesen. Es vergingen Minuten, in denen Jakob nur schwer verstand, was in seinem Inneren zusammengefallen war, wo all die Trümmer plötzlich herkamen. Dazu ein Gefühl, für das er kein anderes Wort fand als Einsamkeit. Es hatte in seinem Leben nur einen besten Freund gegeben. Nach Georg war keiner mehr gekommen, nur Frauen. »Er sei eben ein Frauentyp«, meinte Georg. »Das sei von Anfang an so gewesen«, meinte Jakob ganz ernsthaft. »Schon im Kindergarten habe er eine Freundin gehabt, nur eine einzige, während Jungs allesamt nichts mit ihm zu tun haben wollten. Diese eine Freundin aber sei unglaublich gewesen. Er wisse gar nicht, wie er die frühen Jahre ohne sie hätte überstehen sollen. Wenn die anderen ihn hänselten, und das taten sie oft, dann habe sie einfach zugebissen, manchmal auch nur gespuckt. Wie ein Wachhund sei sie gewesen.« War man bei der Kindheit angekommen, dachte Georg, war es Zeit zu gehen. So hatte er es immer gehalten. Erzählte man ihm traurige Geschichten aus Kindertagen, ergriff er die Flucht. Georg glaubte nicht an frühe Verheerungen. Er hielt die Kindheit schlichtweg für überschätzt. »Ich lade dich ein«, sagte er, bezahlte und zog Jakob vor die Tür, hinein in den längsten und wärmsten Sommer, den diese Stadt je erlebt hatte. Georg war eigentlich nur deshalb aus Thailand gekommen, um das Haus seiner Eltern aufzulösen. Eltern, die Jakob noch kannte aus einer Zeit, in der sie kaum älter gewesen waren als jetzt er selbst und die nun im Pflegeheim lebten, gezeichnet von Parkinson und Alzheimer und leider immer noch zusammen, wie Georg meinte. Sie schlenderten über den Platz, auf dem das Leben mit seiner angeblichen Freude protzte, als gäbe es auf der Welt nichts als Kinder, Grauburgunder und Cappuccino und alles könnte immer so weitergehen. Georg wandte dem Ganzen den Rücken zu und sah an der sandgelben Hausfassade hoch. Im vierten Stock war ihre Wohnung gewesen, ohne Balkon zwar, aber es gab eine Luke zum Dach, die sie mit einem Steckschlüssel aus dem Baumarkt hatten öffnen können. Jakob folgte Georgs Blicken und stellte fest, dass man sich ein Haus nie von außen ansah, solange man darin wohnte. Wahrscheinlich war es mit allem so. Je vertrauter das Innere war, desto weniger Beachtung schenkte man der Fassade. »Mein Fenster steht offen«, sagte Georg. Zwei nebeneinander liegende Zimmer waren es gewesen, dazwischen eine Flügeltür, durch die man alles hörte. Bad und Küche lagen nach hinten raus. »Immer noch die rote Haustür«, sagte Georg. »Ochsenblutrot.« Und so, wie er es sagte, klang es nach einer exklusiven Weinsorte. Er ging auf den Eingang zu, las die Namen auf dem Klingelschild, und bevor Jakob auch nur einen Gedanken an Widerspruch hätte verschwenden können, hatte Georg die Klingel oben links schon gedrückt. Kurz darauf ertönte der Summer. Georg meinte, sie würden offensichtlich erwartet und verbot sich jeden Protest. Das Treppenhaus war nicht mehr sandgelb, sondern sonnengelb überstrichen, was vermutlich Glücksgefühle auslösen sollte. In der ersten Etage lag dieselbe Fußmatte vor der Tür wie damals. Jamaika-Flagge auf Kokosfaser. Die Farben nur noch zu erahnen. »Stachy«, rief Georg. »Sag nicht, der wohnt hier noch.« »Ich will es gar nicht wissen«, sagte Jakob und schob ihn weiter die Treppe hinauf. Wann immer man Stachy traf, einen vor 25 Jahren schon kahlköpfigen und ständig benebelten Programmierer, war man endlosen Monologen über den Untergang der Welt ausgeliefert. »Aber recht hatte er«, sagte Georg. »Die ganzen Lotzis mit ihren Jutetaschen und Lammfellpuschen, den ganzen Tag Yogi-Tee auf dem Herd und Rette-die-Wälder-Plakate an der Wand, die hatten alle recht.« Georg sprang die Treppen nach oben. Jakob schleppte sich hinterher. »Ich könnte nie wieder in einen vierten Stock ziehen«, dachte er. Oben war die Tür offen. Ein Kind schrie, ein anderes weinte. Eine Frauenstimme sagte, dass es jetzt auch mal gut sei. Wäre es nach Jakob gegangen, wären sie auf der Stelle umgekehrt. Doch es näherten sich schon eilige Schritte und eine gerade noch junge Frau in einem fleckigen Wickelkleid stand ihnen fragend gegenüber. Sie erwarte die Biokiste, wie sie sagte. Dass sie die nicht brachten, war offensichtlich. Sie hätten unten im Spätkauf zumindest eine Flasche Sekt kaufen können, dachte Jakob. Doch als aus Georgs altem Zimmer einer im gebügelten Oberhemd herauskam, sich das Headset vom Kopf riss und gereizt fragte, was hier los sei, während im Hintergrund die Kinder kreischten, war klar, dass auch eine Kiste Dom Pérignon nicht geholfen hätte. In ihrer alten Wohngemeinschaft trieb eine vierköpfige Familie dem Zerfall entgegen. Und so sehr sich Jakob auch bemühte, es ließ sich in ihm kein Mitleid wecken. »Für so einen Kitsch haben wir keine Zeit«, sagte die Frau und knallte vor ihnen die Tür zu. »Komisch«, meinte Georg. »Er sei sicher gewesen, dass die Wohnung ein gutes Karma habe. Er habe damals gedacht, das sei ein Ort, an dem man niemals unglücklich sein könnte.« »Es gibt Menschen, die können überall unglücklich sein«, sagte Jakob, wobei unklar blieb, ob es sich dabei um eine Selbsterkenntnis handelte. Außerdem habe Georg das gute Karma in einer seiner Kisten mit hinausgetragen. »Schade«, sagte Georg. Er hätte gerne noch mal in ihrer alten Küche gesessen. »Schade«, sagte er noch einmal. Und als er schon die erste Stufe nach unten nahm, hielt ihn Jakob an der Schulter fest und zeigte ihm den kleinen Steckschlüssel an seinem Schlüsselbund. Wie er gelernt hatte, ließen sich damit sogar die Toilettenfenster in Regionalzügen öffnen, falls man mal einen rauchen wollte. Georg konnte es kaum glauben, aber er verstand, was für ein sentimentaler Typ Jakob schon immer gewesen war. Wofür er nun von Georg einen Kuss auf seinen Kopf bekam, eine Geste, mit der man Kinder beruhigte oder kranke, geliebte Menschen verabschiedete, überraschenderweise machte es Jakob nichts aus. Vielleicht war er jetzt doch dankbar für jeden Kuss, den er in seinem Alter noch kriegen konnte. Hoffentlich war er das. Insgeheim hatte es ihm gefehlt, auch wenn er das nie zugegeben oder gar um einen Kuss gebeten hätte. Georg nahm zwei Stufen auf einmal und als Jakob oben ankam, musste er kurz durchatmen, bevor er sich nach oben streckte, um mit seinem Steckschlüssel die Schraube zu lösen. Schwer und knarzend fiel die Dachluke nach unten. Sie zogen die eingeklappte Leiter aus und fühlten diese diebische Freude, die einen kitzelte, wenn man etwas tat, was ein kleines bisschen verboten war. Sie nickten einander zu, bevor sie die morschen Sprossen hochstiegen und den Himmel über Kreuzberg erklommen. Wie damals breitete Georg die Arme aus, als er auf dem Dach stand, während Jakob sich fallen ließ, um den wenigen weißen Wolken nachzublicken. Keiner von ihnen sagte ein Wort. Und vielleicht lag es daran, dass sie beide das Gefühl hatten, sie wären nicht zu zweit hier oben, sondern zu viert. Als würde ihr 25-jähriges Ich neben ihnen noch jubeln, während sie selbst, erschöpft, in die Sonne blinzelten. Jakob zündete sich eine Zigarette an und Georg setzte sich neben ihn. Zahllose Tage und noch viel mehr Nächte hatten sie hier oben ausklingen lassen, in ihren Dickies-Hosen und Trainingsjacken, immer ein allerletztes Bier in der Hand. Schweigend sahen sie über die U-Bahn-Trasse, die Moschee und die Kirche und die Häuserschluchten, über die Dächer hin bis zum Fernsehturm. Von hier oben sah es aus, als hätte sich nichts geändert. Alles wirkte wie früher, als sie gerade nach Berlin gekommen waren und das Gefühl hatten, dass hier und jetzt ihr Leben begann. Es hatte keinerlei Zweifel gegeben, dass dieses Leben ein großes, wildes, die Welt umarmendes sein würde. »Wir waren so glücklich«, sagte Jakob. Aber Georg meinte, sie seien vor allem ahnungslos gewesen und zudem jeden Abend betrunken, ein Zustand, den man sehr leicht mit dem Glücklichsein verwechseln könne. »Nein«, sagte Jakob, »es war mehr. Es war diese Euphorie des Anfangs. Nie wieder habe ich mich so gefühlt, als wären mir danach die Anfänge und die Versprechen ausgegangen.« Er klang wie ein frustrierter Romantiker. Und wenn man ehrlich war, klangen die Menschen hierzulande mit 50 alle so. Vielleicht war es das Alter, in dem man am wenigsten Zuversicht hatte, in dem man damit beschäftigt war, nicht unterzugehen. Und für etwas anderes blieb keine Kraft. Jakob soll es nicht persönlich nehmen, sagte Georg. Es liege weder an ihm noch an seinem Alter, nicht ausschließlich. Es seien damals die 90er Jahre zu Ende gegangen, eine fantastische Zeit, die man erst jetzt zu schätzen lerne und die spätestens mit 9/11 ihr Ende gefunden habe. Danach sei es vorbei gewesen mit dem leuchtenden Optimismus. Eigentlich, sagte Georg, befinde sich die Welt seitdem im Kampf. Alles zerfiel. Während sie auf ihrem alten Dach saßen, wurde Jakob klar, dass es nicht nur der bevorstehende Geburtstag gewesen war, der ihm den letzten Rest an Leichtigkeit genommen hatte, sondern die Zeit als solche. Und dass die Generationen nach ihnen diese Leichtigkeit vielleicht nie kennenlernen würden. Es erschien wie eine wahrhaft große Erkenntnis, und er legte seine Hand auf Georgs Schulter. »Was für ein Glück wir hatten«, sagte er, »gerade eben noch so. Das fällt mir tatsächlich zum ersten Mal auf.« »Eben«, sagte Georg, »um Verluste trauern kann nur, wer mal etwas besessen hat.« Jakob ließ seinen Blick über das Dach schweifen. »Ich hatte hier oben sogar mal Sex«, sagte er. »Im Sommer 2000 muss das gewesen sein. Ich glaube, sie fand den Ausblick besser als mich, soll ja vorkommen. Wenn ich mich recht erinnere, war Vollmond.« »Dir ist nicht zu helfen«, lachte Georg. Er legte den Arm um die Schultern seines Freundes. Und wäre es nach Jakob gegangen, hätten sie bis in die Ewigkeit so sitzen bleiben können. Hätte ihn jetzt der Schlag getroffen, wäre das in Ordnung gewesen. Ganz und gar in Ordnung. In diesem Moment hielt er sich für einen überaus zufriedenen Mann. Welch ein erstaunlicher Gedanke. Georg sah ihn an und nickte nur, wissend, wie Jakob glaubte. Doch bevor er etwas sagen konnte, fragte Georg, ob es das Kino eigentlich noch gäbe. »Nee, das Kino ist tot«, sagte Jakob und klang fast erleichtert. »Ich meine unser Kino, das kleine da drüben.« Mit seinem Arm zeigte er in Richtung der neu eröffneten Kinderboutique an der Ecke. »Keine Ahnung«, gab Jakob zu. »Aber du wohnst doch noch hier. Ich war lange nicht mehr im Kino.« »Was für ein Regisseur!« »Besessen von Leidenschaft«, stellte Georg fest, bevor er aufstand und Jakob seine Hand reichte. »Komm«, sagte er, »wir schauen nach.« Mit einem kleinen, wehmütigen Seufzen erhob er sich und sagte, »Du bist der Romantiker, nicht ich.« »Ich bin nur Tourist in einem alten Leben.« Und damit war Georg durch die Luke nach unten verschwunden und Jakob warf einen letzten Blick über die zeitlosen Konturen seiner Stadt. Rückwärts stieg er die Stufen hinab, klappte die Leiter hinter sich hoch, drückte mit angemessenem Schwung die Metallklappe nach oben und schrie auf. Der Rest des Schmerzes ging in seinem Fluchen unter. Georg nahm ihn zur Seite, drückte die Luke zu, bevor er Jakobs gequetschten Finger ansah. »Man sieht nichts«, stellte er fest. »Kommt noch«, sagte Jakob. »Nun, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber jedes Kapitel im Leben hinterlässt seine Wunden.« Anne. Das Kino, das damals einen 80er-Jahre-Charme verströmt hatte, der an die eigene Kindheit denken ließ, lag unverändert da, im Erdgeschoss eines trüben Wohnhauses, an dessen Fassade nun Transparente gegen den Verkauf protestierten. Im Foyer aufgestellt eine Filmspule, an den Wänden Plakate von Jim Jarmusch und an der Kasse eine Popcornmaschine, die schon antik wirkte. Der Charme aber, der war verschwunden. Es sah jetzt nur noch heruntergekommen aus. Und das war eine Atmosphäre, in der sich Jakob immer noch zu Hause fühlte. Außerdem verkündeten herumliegende Flyer die Jarmusch-Tage, 4 Vorführungen am Tag, Filme, die Jakob mitsprechen konnte. Mit Jarmuschs frühen Werken hatte er das Träumen begonnen, dreckig, billig und echt. Solche Filme hatte er machen wollen und war doch beim Gegenteil gelandet. Wenn er jetzt dachte, dass es früher oder später allen Künstlern so erging, dann korrigierte er sich sogleich wieder, weil er es vermessen fand, sich selbst zu den Künstlern zu zählen. Georg kam mit einer Tüte Popcorn aus der Lobby zurück, hielt sie ihm grinsend unter die Nase. Es duftete nicht einmal, war kalt und pappig, dennoch machte das Popcorn Jakob glücklich. So war es mit der Nostalgie. Für die einen ein salzig-nussiger Genuss, für die anderen ein ranziges Gefühl im Mund. »Sollen wir reingehen?«, fragte er. Außer ihnen stand kein Mensch vorm Kino. Nur Eine Frau mit Sonnenbrille und grauen Locken, in Wanderschuhen und Cargohose, die an der Kasse gerade ihre Karte bekam. Auf dem Rücken trug sie einen abgewetzten Schweizer Armee-Rucksack, der Jakob so vertraut war, dass es schmerzte. Eine Vergangenheit mehr, dachte er, an diesem Tag, der ihn nur so durch die Zeiten schoss. Erst als Georg mit einer Hand vor seinen Augen wedelte, tauchte er aus den Erinnerungen auf. »Neuerdings sehe ich ständig Menschen von früher«, sagte Jakob, »als ob die Zeit sich auflöst. Überall Bilder aus einem fast vergessenen Leben. Es wird langsam unheimlich.« »Kenne ich«, sagte Georg. »In Thailand ist es dasselbe. Da checkt regelmäßig die Vergangenheit bei mir im Hotel ein. Menschen, die er seit 30 Jahren nicht gesehen habe, stünden vor ihm und fragten nach einer Hütte. Manche keinen Tag gealtert, optisch dieselben wie damals. Und die, die ich wirklich kenne, erkenne ich nicht wieder.« Die Frau wandte den Kopf zu ihnen um, nahm langsam ihre Brille ab und blickte Jakob unverwandt an. Ihr Gesicht war von feinen Falten durchzogen, sie wirkte schmal, fast zerbrechlich, doch als sie lächelte, gab es keinen Zweifel mehr. Er wäre am liebsten in ihre Arme geflogen, war aber wie gelähmt. Sie kam ihm entgegen, wie sie es immer getan hatte, und umarmte ihn so fest, dass Jakob der Atem stockte. Er stellte sie Georg vor. Die Frau, die ihn gerettet hatte. Damals, als er 16 Jahre alt gewesen war und ohne jeden Halt, oft hatte er davon gesprochen, dass er Anne sein Leben verdankte. Nur ihr selbst hatte er es nie gesagt. »Wollen Sie auch ins Kino?«, fragte Georg. »Sie können meine Karte haben«, schlug Anne vor. »Ich habe es mir gerade anders überlegt.« Die beiden lächelten sich verstohlen an, wie zwei, die eine heimliche Affäre hatten und dabei das Geheimnis mehr liebten als einander. Georg, der seit einer Ewigkeit nicht mehr im Kino gewesen war, weil es im Paradies kein Kino brauchte, nickte Jakob zu und sagte, man sehe sich später. Sagte es mit einer Selbstverständlichkeit, als teilten sie immer noch die Wohnung und ihre Träume. Und damit verschwand er winkend im Saal, während Anne sich bei Jakob unterhackte und ihn ein paar Meter mit sich zog. »Komm«, sagte sie, »begleite mich ein Stück.« Wie selbstverständlich sprach sie diesen Satz aus, den er früher so oft von ihr gehört und den seitdem niemand mehr zu ihm gesagt hatte. »Ich muss etwas abholen, gleich um die Ecke.«
Bettina Hoppe las die dritte von 6 Folgen des Romans »Das Fest« von Lucy Fricke. Das Buch ist im Claßen Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online bei uns und in unserer NDR-Kultur-App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Im Bundestag wird heute voraussichtlich über 2 Anträge der Union abgestimmt, zu einer verschärften Migrationspolitik und zur inneren Sicherheit. SPD und Grüne kritisieren CDU-Chef Merz dafür, eine Mehrheit auch mit Hilfe der AfD akzeptieren zu wollen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Gisela Forme.
Die Union will einen Kurswechsel und zusätzliche Befugnisse für die Sicherheitsbehörden. Es geht zum Beispiel darum, Asylsuchende an deutschen Grenzen generell abzuweisen. Außerdem sollen Ausreisepflichtige, die nicht abgeschoben werden können, dauerhaft inhaftiert werden. Bundeskanzler Scholz hält Unionskanzlerkandidat Merz vor, entgegen früherer Aussagen jetzt doch eine Mehrheit mit der AfD in Kauf nehmen zu wollen. Nach Aussage von Scholz würde die geforderte radikale Asylwende aber sowieso scheitern. Unter anderem, weil sie gegen das Grundgesetz und europäische Regeln verstoße.
Am Vormittag begeht der Bundestag seine traditionelle Feierstunde zum Holocaust.